Vielfältig wurden wir schon gesegnet an diesem Morgen durch Gebete, durch die Lieder, durch das Lied, durch das Zeugnis, durch die Einsegnung und den Dienst und so auch die Frucht und die Frucht, die nach noch kommen wird. Und wir wollen auch noch etwas mehr von diesem Segen haben. Und das kommt aus dem Wort Gottes, so schlagen wir auf. Die Bibel im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Markus-Evangelium, Kapitel 5. Ich möchte beten und dann den Text lesen. Wir stehen noch einmal gemeinsam auf von unserem Herrn. Da ist es wert, er ist es absolut wert. Jesus Christus, um dich geht es. Deine Ehre suchen wir. Dich wollen wir groß machen. In unserem Reden, aber auch in unserem Leben. Dazu ist dieses herrliche Buch geschrieben, dazu haben wir dieses Buch, die Bibel, das uns deine Herrlichkeit und deine Größe vor Augen malt, wie herrlich du groß du bist in all deiner Macht und in all deiner Größe, in all deiner Göttlichkeit. Und mein Gebet, Jesus, von ganzem Herzen her, dass heute Morgen, wenn wir das Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken, Herr, dass diese Größe groß wird, dass du uns groß wirst und dass du unseren Glauben auf dich stärkt und ausrichtet und uns festigt. Aber auch da, wo es notwendig ist, überhaupt den Glauben an dich schenkt. Herr Jesus, du vermagst es. Und ich bitte dich, Herr, ich bitte dich um Vollmacht. Ich bitte dich um dein Schwert des Geistes, das in die Herzen dringt. Es vermag zu überführen, zu scheiden, an die Oberfläche zu bringen, was tief verborgen ist, das vermag es, Herr. Und um diese Vollmacht und um deine Kraft bitte ich dich. Allein aus Barmherzigkeit, aus Gnade vermagst du dich uns zuzuwenden, auch heute Morgen. Durch dein Wort, Herr, sei gnädig und sei barmherzig. Ich flehe dich an. Amen. Durch den vielfältigen Dienst und Lehrdienste weiß man nie genau, wo man was gesagt hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe. Aber eine der größten Herausforderungen beim Predigen ist, dass wenn man eine Predigt anfängt, wie ich jetzt gerade, dass man die Gemeinde und die Zuhörerschaft dazu gewinnt, dass es sich lohnt, jetzt zuzuhören. Und meistens geht es ja auch eine Weile und so muss man sie überzeugen, dass es sich lohnt, zuzuhören. Und es gibt Texte, die sind da sehr ergiebig. Und die sind dann weniger ergiebig und dann muss man sich mehr darum mühen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen und sagen, es lohnt sich, dass du heute Morgen aufgestanden bist, es lohnt sich, dass du heute Morgen hergekommen bist und es lohnt sich jetzt auch eine Weile auszuharren und zuzuhören, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und da muss man sich manchmal wirklich Mühe geben, das weiterzugeben. Aber manche Texte, da muss man keine große Einleitung machen, man muss einfach lesen und ich bin mir sicher, dass die Aufmerksamkeit erregt ist und man genau wissen will. Der Text heute ist so ein Text. Ich muss, glaube ich, euch da nicht überzeugen, dass es sich lohnt, da genau hinzuschauen und zuzuhören. Ich lese euch auch einfach. Der nimmt uns selbst und ist selbst eine Einleitung für sich. Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Und sie kommen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit den Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfessel zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf er sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragt ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass sie nicht aus der Gegend fortschickte. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, damit wir sie in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legionen gehabt hatte, bekleidet, vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie den Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er das Boot stieg, bat ihn der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfte. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm: Geh in dein Haus und zu deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging mit ihm und er ging hin und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Es ist nicht nur ein langer, sondern ein sehr, sehr, sehr interessanter und ein wichtiger Text. Ich möchte euch ganz kurz hineinnehmen und ganz kurz daran erinnern, an den Gedankengang und an den Zusammenhang, in dem diese Geschichte uns überliefert ist, bevor wir uns dem einzelnen Details dazu wenden. Das Markus-Evangelium beginnt mit der Proklamation oder mit der Vorstellung von Jesus Christus. Es beginnt mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Die Botschaft dieses Evangeliums ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So beginnt es Markus Kapitel 1, ab Vers 1 wird dieses Evangelium vorgestellt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist gekommen, um sein Reich und das Reich des Vaters aufzurichten. Er proklamiert es und verkündigt, das Reich ist mitten unter euch. Und er beginnt, dieses Reich aufzurichten und tut diesen Dienst, den der Vater ihm aufgetragen hat. Im Psalm 110 können wir es nachlesen, haben wir damals schon, als wir den Text genau angeschaut haben, auch gelesen, wo es heißt, der Auftrag des Vaters an den Sohn, herrsche inmitten deiner Feinde. Darum habe ich dich gezeugt, mein Sohn, herrsche inmitten deiner Feinde. Diese Herrschaft inmitten der Feinde, die Aufrichtung des Reiches Gottes, das ist die Aufgabe Jesu. Darum ist er in die Welt gekommen. Der größte Feind, das ist der Satan selbst und die Folge davon, und das ist der Tod. Und inmitten dieser Feinde, des Satans und der Konsequenz, der Tod und der Sünde, soll Jesus Christus sein Reich aufrichten. Das ist die Botschaft. Und Markus schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, diese herrliche Nachricht von dem Sieg und des Königs Jesu Christi. Es gibt zwei Reaktionen auf sein Wirken. Es gibt zwei Reaktionen auf seine Göttlichkeit, auf seine Vollmacht. Die erste Reaktion ist Unglaube. Es ist Ablehnung, es ist Hass, das sich dann im Mord gipfelt. Sie bringen Jesus um, weil sie ihn nicht ertragen. Das ist die größere Gruppe und das ist die größere Reaktion eigentlich auf seine Göttlichkeit und auf seine Vollmacht und auf sein Werk, das Reich aufzurichten. Es gibt aber auch eine zweite Reaktion, die uns in diesem herrlichen Buch vorgestellt wird. Das ist Glaube, Nachfolge und Liebe. Diese zwei Gruppen werden uns vorgestellt. Zu der ersten Gruppe, sehr erstaunlich, zu der ersten Gruppe gehören eigentlich diejenigen, die es am besten wissen müssen. Und das ist die religiöse Schicht Israels. Das sind die Gelehrten, das sind die Lehrer des Volkes, die Erkenntnis Gottes und des Wortes Gottes dem Volk nahebringen sollten. Es sind die, die seine Göttlichkeit nicht anerkennen, nicht wahrhaben wollen und ihn deswegen aus dem Weg räumen können. Ein Grund dafür ist Neid. Neid, weil er etwas hatte, was sie nicht hatten. Er hatte Vollmacht. Und weil er eine Frucht hatte, die sie nicht hatten, das ist Leben. Und die Menschen strömten zu ihm und sie hassten ihn dafür. Voller Neid, das überliefert uns die Schrift. Erschreckend ist, dass es die erste Gruppe ist, die religiöse Führung, die Jesus Christus ablehnt. Aber es gibt eine zweite Gruppe, eben die Glaubenden. Und die gehören eher zu den Mitteln und der Unterschicht des Volkes. Es sind die No-Names. Es sind nicht die man sonst erwarten würde. Es sind Fischer, das sind Bauern, das sind normale Arbeiter, es sind Zöllner. Das sind Sünder, das sind Huren, das sind Menschen, mit denen eigentlich die Oberschicht nicht viel gern zu tun haben. Diejenigen, die glauben, sie folgen nach und es entsteht eine Frucht daraus. Aus dieser zweiten Gruppe beruft Jesus sich eine Jüngerschaft. Er beruft am See Genezareth eine Jüngerschaft, seine Jünger, die ihm nachfolgen sollen, die wiederum Zeugnis von diesem Reich weitergeben sollen. Und aus diesen Jüngerschaft wiederum erwählt er 12, die berühmten 12 Apostel. Und die Aufgabe dieser 12 ist, das Reich oder die Grundlage des Reiches Gottes in dieser Welt zu legen, und zwar auf der ganzen Welt. Das war ihre Aufgabe. Man kann das Markus-Evangelium eigentlich in diese Abschnitte einteilen. Die ersten drei Kapitel stellen die Lektion vor, die Jünger lernen mussten, um diesen Jesus Christus zu verstehen, wer er ist, um dieses Zeugnis weiterzugeben. Das waren die ersten Lernerfahrungen, können wir sagen. Das war das erste Jahr sozusagen einer Bibelschule. Die Jünger lernen Jesus kennen in seiner Vollmacht, in seiner Kraft, und sie staunen nicht schlecht darüber. Er heilt Kranken, er treibt Dämonen aus, er hat Macht über Fieber und all diese Dinge und über die Natur, und sie lernen einiges von diesem Jesus Christus. Das ist Kapitel 1 bis 3. Die ersten Lernerfahrungen machen die Jünger, um Zeugen des Evangeliums sein zu können. Als Jesus sie aber in den Stand der Apostel beruft und ihnen diesen großen Auftrag gibt, die Grundlage von ihm und seinem Reich zu legen, vertieft er die Lektionen. Und das, was sie dann lernen, geht nochmal eine Stufe tiefer. Das, was sie dann lernen, ist noch viel größer an Erkenntnis und Verständnis, wer Jesus Christus ist. Das ist Kapitel 4 bis 6. Beginnt mit Kapitel 4 mit der Berufung oder Erwählung der 12 Apostel. Und dann lernen wir diese Ereignisse, die Sturmstellung, wo sie Jesus in einer Weise kennenlernen, wie sie vorher nicht gesehen haben. Er spricht und Wind und Wellen und See beruhigt sich, und sie fragen sich, wer ist dieser eigentlich? Sie staunen darüber, wer ist dieser? Und in diesem Abschnitt und in diesem Zusammenhang wird uns auch das fünfte Kapitel gegeben, um uns zu zeigen, eigentlich sind wir hier in der Vertiefung der Lektion Jesu an seine Apostel, damit sie die Größe und die Vollmacht seiner Herrlichkeit begreifen, kennenlernen, um das wiederum weitergeben und von dem wiederum Zeugnis geben. Und nebenbei, ab Kapitel 6 dürfen sie dann ein Praktikum machen, selbst erleben, wie diese Kraft Jesu wirksam wird. Jesus sendet die Apostel aus, und dann kommt die eigentliche Lektion, das eigentliche, was sie zu lernen haben. Das ist das Leiden und das Sterben und die Auferstehung Jesu. Und am Ende vom Markus-Evangelium ist die große Aussendung. Geht hin und gebt jetzt Zeugnis von dem. So, im groben Überblick ist das Markus-Evangelium. Und wir sind mittendrin in der Situation, wo Jesus seinen Aposteln zeigt, was er wirklich ist. Wer er wirklich ist und wie groß wirklich seine Vollmacht und Kraft ist. Haben Sie, oder ich will es so sagen, wenn wir das Markus-Evangelium vorher so im Überblick durchlesen, dann lesen wir permanent die Erwähnung, dass er Dämonen austreibt, aber wir kriegen nur mit, dass er es tut. Jesus lehrt in einer Synagoge, sofort ist ein Besessener da, er treibt ihn aus, er geht, und alle staunen darüber, sagen, was ist das für eine Vollmacht? Die Kranken kommen zu ihm, er heilt sie und treibt die Dämonen aus. Und durchgehend bis Kapitel 5 wird immer wieder erwähnt, und er treibt Dämonen aus. Aber uns wird dann nicht gesagt, wie er es tut und in welcher Form, wir kriegen nur mit das. Was wir aber jetzt hier haben in Kapitel 5, das ist dient zu einem tieferen Verständnis, was bedeutet, dass Jesus Dämonen austreibt. Darf ich euch kurz an eine Stelle erinnern, und dann bleiben wir auch fast immer nur im Markus-Evangelium. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, wird uns der Dienst Jesu vorgestellt, wozu er in diese Welt gekommen ist. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, so, jetzt habe ich es auch. Ab Vers 14 muss das sein, jawohl. Hebräerbriefschreiber schreibt: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Das heißt, wurde er auch Blut und Fleisch, Mensch. Und dann heißt warum? Warum wurde Jesus Mensch? Warum kam er als Mensch in diese Welt? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Und wer hat die Macht des Todes? Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht, durch das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Darum kam Jesus in diese Welt, um Menschen von dem zu befreien, der sie unterwirft und der sie knechtet. Das ist der Teufel. Das ist der, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Darum kam er in diese Welt. Und um zu zeigen, ich bin, der euch befreien kann von der Knechtschaft des Todes und des Teufels. Damit wird illustriert und demonstriert, wie? Durch Dämonenaustreibung, durch eine Vollmacht über den Teufel selbst. Das ist so, so wichtig. Und jetzt gehen wir wieder zum Markus-Evangelium Kapitel 5. Das wird uns hier illustriert, das wird hier vertieft und deutlich gemacht, wie sehr oder was, wie groß die Vollmacht und die Autorität des Sohnes Gottes ist. Darf ich euch ganz kurz diesen Abschnitt, das sind 20 Verse, das ist viel. Und wir werden heute nicht alles schaffen. Nächsten Sonntag machen wir weiter. Ich möchte aber euch einen kurzen Überblick über diese 20 Verse geben. Es sind eigentlich drei Teile. Ich hoffe, heute zwei Teile behandeln zu können und dann nächsten Sonntag den dritten Abschnitt mit euch anzuschauen. Die ersten 5 Verse beschreiben sehr interessant und sehr ausführlich die Besessenheit. Während wir in den Abschnitten vorher nur einen Hinweis auf eine Besessenheit haben, kriegen wir eine sehr detaillierte Beschreibung, was Besessenheit ist. Und das lohnt sich, das mal anzuschauen. Jesus, das Markus-Evangelium überliefert uns in den ersten 5 Versen eine sehr ausführliche Beschreibung der Besessenheit von diesem Mann. Warum? Dazu gleich mehr. Verse 6 bis 13 ist der zweite Abschnitt und das ist das Kernstück, das ist die Hauptbotschaft des ganzen Abschnittes. Es ist eine Beschreibung der Vollmacht Jesu. Und das ist sehr beeindruckend. Während das erste sehr ausführlich ist, ist das zweite hier sehr beeindruckend und sehr herrlich. Es beschreibt uns diese Vollmacht Jesu in einer Weise, wie sie vorher uns noch nicht dargestellt worden ist. Und der dritte Abschnitt beschreibt uns die Reaktion auf diese Vollmacht Jesu. Das ist der Abschnitt Kapitel 5, Abvers 14 bis 20. Beide Dinge werden da deutlich, nämlich Glaube und Unglaube oder andersrum Unglaube und Glaube. Das, was das Markus-Evangelium permanent durchzieht. Also, diese drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Beschreibung der Besessenheit, eine sehr ausführliche Beschreibung. Zweiter Abschnitt, die Beschreibung seiner Vollmacht, eine sehr herrliche Beschreibung. Und der dritte Abschnitt ist die Beschreibung der Reaktion. Und das ist sehr erstaunlich. Wirklich sehr erstaunlich, wie gegensätzliche Reaktionen es gibt in Bezug auf die Herrlichkeit Jesu. Lasst uns das kurz miteinander anschauen. Ich hoffe, ihr habt noch Aufmerksamkeit und Kraft zuzuhören. Lasst uns die ersten 5 Verse anschauen. Beschreibung der Besessenheit. Was auffällt, ist, dass diese Besessenheit sehr, sehr detailliert beschrieben wird. Sehr ausführlich beschrieben wird. Und die Frage ist, warum? Warum schreibt Markus an dieser Stelle nicht einfach wie bei den anderen? Und es kam ein Besessener. Und dann wird gesagt, was Jesus getan hat. Warum schreibt er so ausführlich? Lasst uns nochmal in Erinnerung holen, wie ausführlich es beschrieben wird. Ich versuche gut zu lesen, das ist so nicht meine Stärke. Ich hoffe, der Geist wird in eurem Herzen das besser hören lassen, als ich es lese. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Es kommt einer von den Grüften, das heißt von den Gräbern. Hier ist einer, der bei den Gräbern wohnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meide Friedhöfe. Ehrlich, vielleicht würde ein anderer Umstand dazu führen, dass ich öfters da bin. Aber grundsätzlich, das ist kein Ort, wo ich zur Ruhe komme. Da ist die Präsenz des Todes, der Schmerzen, der Konsequenzen ist da. Das ist kein Ort der Ruhe, obwohl da sehr ruhig ist. Ja? Aber da kommt einer von den Grüften. Und warum kommt er von den Grüften? Von den Gräbern? Das Wort sagt, er hat einen unreinen Geist, er hat einen Dämon. Wir werden sehen, nicht nur einen, aber einen Dämon. Das heißt, er ist besessen. Er ist ein Besessener, der kommt. Er sieht Jesus und er kommt sofort zu ihm. Ein Mensch, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, er wohnte dort. Er hat sich da nicht nur aufgehalten, er hatte sich dort eine Wohnung gemacht. Wahrscheinlich mitten unter den Toten in der Höhle, die Höhlen, die ausgegraben worden sind, hat er da gelebt. Hat seinen Tisch gehabt, seinen Stuhl gehabt, hat sein Bett gehabt. sein Schreibtisch, seine Nachttischlampe, er hat da gelebt. Könnt ihr euch vorstellen? Mitten unter den Toten hat er gelebt. Das war seine Wohnung. Warum, sagen wir, gucken wir uns auch gleich an. Aber das ist eine Beschreibung. Wir bekommen mit, nicht nur, dass er besessen ist, sondern wir kriegen seine Wohnsituation mit. Und die ist erschreckend. Das ist erschreckend. Und dann heißt es, die Besessenheit war so stark, dass keiner ihn hätte bändigen können. Sie haben es versucht. Sie haben gemerkt, mit dem stimmt etwas nicht. Und sie wollten ihn binden. Die wollten ihn bändigen, ihn unter Kontrolle bringen. Und sie haben mit ihm in Ketten gesetzt. Sie haben ihn an die Hände Ketten angelegt, sie haben an die Füße Ketten angelegt. Interessanterweise bekommen wir sehr viele Details, wie sie es versucht haben. Es wird nicht nur gesagt, sie haben einfach eine Kette genommen und die mit der Kette ihn gebunden, nur nebenbei so ein bisschen die Anspielung, sondern an die Füße und an die Hände. Und das heißt, und er zerriss sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war keine Schmuckkettchen, das sie ihm gegeben haben. Sagt, ja, soll es gut aussehen, Fußkettchen und Handkettchen, sondern es waren Gefängnisketten, die hätten ihn binden sollen. Überlegt mal, was für eine Kraft er gehabt hatte, um die Ketten zu zerreißen. An den Händen, er zerriss sie. Ich habe mir das vorgestellt, gesagt, wie geht das? Ich habe so ein paar Ketten zu Hause. Dann heißt es aber noch weiter, an den Füßen, wisst ihr, was er mit den Füßen gemacht hat, oder den Ketten an den Füßen? Er zerrieb sie. Könnt ihr euch die Füße vorstellen, wie sie ausgesehen haben? Er hat so lange an dem Eisen gerieben, bis sie gebrochen sind. Das beschreibt die Besessenheit und das zeigt uns weiter. Also sie konnten ihn nicht binden. Mit keine Kette der Welt hätte ihn halten können. Vers 5 lesen wir. Und alle Zeit nach und Tag, also permanent, war er in den Grabstätten auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Das ist erschreckend, der Zustand seiner Besessenheit ist Tag und Nacht permanent im Schreien. Er brüllte, er schrie am Stück, durchgehend. Permanent, man hörte permanent sein Schreien da bei den Gräbern. Ach, das ist der Besessene. Tag und Nacht schrie er. Und er schrie nicht nur, sondern er war rastlos. Er überall auf den Bergen lief er hin und her und er zerschlug sich permanent mit Steinen. Ich kann mir vorstellen, dessen Anblick will keiner von euch sehen. Und ich vermute, niemand will ihm begegnen. Sehr ausführlich, oder? Warum? Warum so eine ausführliche Beschreibung? Ich glaube nicht, um uns einen Besessenen vorzustellen und zu sagen, guck mal, so ist es Besessenheit. Warum nimmt das Wort Gottes und nimmt uns so detailliert in die Beschreibung des Besessenen, um zu zeigen, wie stark er besessen ist? Warum? Die Jünger sollen jetzt eine Lektion lernen. Die Apostel sollen etwas lernen, wie stark die Vollmacht Jesu ist. Sie sollen sehen, in welcher Vollmacht Jesus kommt und über wen er Sieg hat. Wen kann er binden? Und jetzt wird uns einer vorgestellt, der in extremster Weise gebunden ist. Der in extremster Weise besessen ist. Wie nicht in der Art wie der in der Synagoge oder als die Kranken kamen, sondern das ist eine extreme Besessenheit. Eine extreme Besessenheit wird uns beschrieben und erlebt und gezeigt, um uns die Macht und Größe Jesu Christi vorzustellen. Ich sage so, die Jünger sollten jetzt lernen, wozu Jesus wirklich fähig ist. Die sollen sehen, wozu seine Macht fähig ist. Das ist das Geschehen. Er kommt ans jenseitige Ufer, das ist Heidenland. Da, wo das Ganze geschieht, ist Heidenland. Ungläubige. Und da begegnet ihm ein Mann mit diesem unreinen Geist. Als ich das wieder vorbereitet habe und das nachlas, musste ich mich wieder an meine Begebenheit erinnern. Und ich habe sie in manchen Kontexten vielleicht schon mal erzählt. Ich weiß, im Hauskreis habe ich es mal erzählt, in anderen Situationen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Gemeinde schon mal erzählt habe. In meiner Zivildienstzeit habe ich das in etwas so erlebt. Wenn nicht, für die, die es wissen, vergibt mir, für die, die es nicht wissen. Ich will euch einfach sagen, diese Macht und die Stärke, die war mir so präsent in der Erinnerung. Ich habe Zivildienst gemacht und musste alte Leute fahren, musste einkaufen gehen und wenn ich Pause hatte, war ich in der Bereitschaft und dann hat die Zentrale angerufen und zu Notdiensten mich geschickt. Und unter anderem war es vielleicht einen Mann in die Dusche zu stellen oder mal auf dem Bett umzudrehen. Und ich schien nicht so das Schwächste zu sein. Und sie dachten, der kann was heben. Und so haben sie mich zu solchen Diensten geschickt, wo man ein bisschen Kraft braucht. Ich bin angerufen worden, ich soll an einen Ort fahren, an eine Schule, eine behinderte Kinderschule und helfen einem anderen Zivi, zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren, glaube ich, nach Hause zu fahren. Da habe ich gedacht, komisch, vielleicht zur Erholung, keine Ahnung. Ich bin dann hingefahren. Ich weiß noch, ich bin dann in diese Schule hineingekommen und es hieß, die warten da vorne. Und ich bin rein und habe gesehen, wie die Kinder angezogen worden sind. Und ich bin rein und in dem Moment, wo ich reinkomme, zieht die Erzieherin zwei Kinder an und sie werden sofort unruhig. Und beginnen rumzuschlagen um sich und die Erzieherin sagt, gehen Sie raus. Und dann bin ich raus. Und dann habe ich draußen gewartet, bis sie rauskamen und sagte zu mir, setzen Sie sich ins Auto. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Und dann bringt sie mir ein kleines Mädchen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr, ob es Mädchen oder Junge war. Wirklich. Ein Kind von 8 Jahren. Das andere sitzt vorne. Das sind zwei indische Kinder. Sie hatte keine Augen. Also auch keine Augen. Also ist eingefallen gewesen. Sie war so dünn. Vielleicht sogar so dünn. Ein dürres, kleines Mädchen. Und das Erste, was ich gesehen habe, ihr ganzes Gesicht und die ganzen Arme voller Narben und Wunden und gezeichnet, entstellt. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. Und dann setzt sie sich da hin und sagt, jetzt rücken Sie hin und halten Sie Ihre Hände bitte. Dann hat sie die Hände überkreuzt und dann sollte ich sie halten. Und sie sagt, bitte halten Sie sie jetzt. Und dann dachte ich, okay, ich halte sie. Und wir fahren los und das andere Mädchen, der Junge, glaube ich, der Bruder saß vorne, das Mädchen saß hinten. Und als wir losfahren, beginnt es unruhig zu werden und sie schlagen zu wollen, an die Scheibe und ins Gesicht. Wollte sich selbst schaden, sich selbst schlagen. Und jetzt wusste ich, warum ich da bin, ich sollte sie halten. Das war so ein dünnes, kleines Mädchen. Ich erzähle ganz kurz nur das Ende, soweit. Als ich fertig war, ich hatte eine Woche Muskelkater gehabt. Ich habe nie gedacht, dass so ein kleines Mädchen so eine Kraft haben kann. Und ich saß da und in dem Moment wurde es mir klar, was da los ist. Und ich sage euch ehrlich, in dem Moment, wo ich anfing innerlich zu beten, ist sie ausgeflippt. Und ich war jung im Glauben, das war eine meiner ersten Erfahrungen nach meiner wirklichen Wiedergeburt. Das war so, ich war schockiert. Und in dem Moment, ich bete und sage, Jesus Christus, indem ich den Namen Jesu in mir ausspreche, flippt sie aus. Und schlägt um sich rum und gegen die Scheibe und ich versuche sie zu halten. Ich war so verkrampft, ich war so froh, dass die Fahrt vorbei war. Und als ich dann ausstieg und nach Hause fuhr, war mir die Realität von dem, was das Wort Gottes sagt, bei uns so präsent und so bewusst. Ich dachte, Mann, das ist Besessenheit pur. Eine Kraft in einer Art und Weise, eine Kraft, wo ich mir vorstelle, die Ketten zerreißen kann. Das ist keine Märchen, das ist keine Mythologie, das ist Realität. Diese Besessenheit, die uns hier dargestellt ist, in so einer extremsten Form. Ich möchte euch die Charaktere oder Zeichen dieser Besessenheit kurz vor Augen führen. Erstens eine ständige Unruhe, eine permanente ständige Unruhe. Unruhe und Rastlosigkeit. Diese Person kam nie zur Ruhe. Sie wurde von den Geistern permanent hin und her getrieben. Sie kommt nicht zur Ruhe. Und somit zerstört sie sich selbst allein in dieser Unruhe. Es ist durch diese Besessenheit entsteht eine Isolierung. Eine Isolierung von allen anderen. Der Geist trieb ihn in die Berge, in die Grüfte, da wo keiner sonst ist. Diese Besessenheit zeichnet sich in einer Isolierung. Diese Besessenheit zeigt sich in einem Schreien. Warum schreit? Voller Panik, voller Angst, voller Kontrollverlust. Diese Person hat keine Kontrolle mehr über sich selbst. Und der Ausdruck dieser Panik, der Ausdruck dieser Angst, das ist ein Schreien. Sie brüllen. Und das Schlimmste davon ist, diese Besessenheit zeigt sich in diesem Abschnitt, als Selbstzerstörung. Diese Person zerstört sich selbst. Sie schlägt sich, und ich sage warum, weil es nicht mehr aushält. Weil es nicht mehr aushält, es beenden will. Was wir hier haben, ist eine extremste Form von Besessenheit. Aber liebe Geschwister, ich glaube und bin davon fest überzeugt, dass jeder Mensch, der nicht in Christus ist, der nicht vom Licht, nicht von der Finsternis ins wahre Licht gekommen ist, der nicht befreit ist von der Macht des Teufels und hineingekommen in das Reich Jesu Christi, und der ist jede unter der Herrschaft des Teufels, jeder. Sie sind verkauft unter den Fürsten der Macht der Luft. Und wisst ihr, wie das Leben eines jeden Menschen, der nicht den Herrn Jesus als den Herrn hat, sondern den Teufel hat, wie sich das auszeichnet? Ich sage euch, ständige Unruhe. Was wir hier haben, ist die extremste Form der Besessenheit. Und darum ist das extrem, was wir hier haben. Aber das, was wir hier extrem haben, findet sich in jedem Kind des Zorns. Es ist eine gewisse ständige Unruhe und Rastlosigkeit. Es reicht nicht. Der Mensch kommt nicht zu der wirklichen und zu der wahren Ruhe. Er kommt nicht dahin. Das Zweite ist, Psala, alles gut? Wird sich gleich zeigen. So, gut, dass die Eltern da sind, gell? Wunderbar. Das Zweite ist, das passiert jetzt, Isolierung. Weil jetzt kommt das Dritte, nämlich Schreien. Ja. Das, was der Teufel tut und was er mit uns tut, er isoliert uns. Er isoliert uns nicht nur von Gott selbst, von seiner Beziehung, von seiner Gemeinschaft, er isoliert uns von Mitmenschen. Er treibt uns weg. Das ist das Werk des Teufels. Er isoliert uns. Wir sind nur ich bin so, und Verzweiflung und Angst und all diese Dinge treibt uns in die Isolation. Das ist das Werk des Teufels. Und wie zeigt sich das? In der Panik, in Angstzuständen, indem man merkt, dass man keine eigene Kontrolle über sich selbst und über sein Leben hat. Der Kontrollverlust. Warum? Weil man fremdbestimmt wird. Von wem? Epheserbrief Kapitel 2, in dem ihr einst lebtet unter dem Fürsten der Macht der Luft und seine Begierden in den Herzen taten, in dem Geist, durch seinen Geist, der in euch wohnte und durch euch und euch dahin trieb. Und wisst ihr, wozu das Ganze führt? Zu der Selbstzerstörung. Der Mensch zerstört sich selbst. Zerstört sich selbst. Das ist die genaue Beschreibung der Besessenheit, die wir hier in dem Text haben. Warum? Um nicht Sensation, irgendwas zu machen, guck mal, oh, was für eine Besessenheit gibt es, sondern das Eigentliche kommt. Und das Eigentliche kommt. Wisst ihr, was über diesen Mann gesagt wird? Und niemand konnte ihn bändigen. Darum geht's. Das ist die Botschaft. Er war so besessen, so selbstzerstörerisch, so isoliert, so hoffnungslos, so weit weg, dass kein Mensch ihm helfen konnte. Ob in guten Dingen oder in schlechten Dingen, ob durch Gefängnisse, durch Ketten oder durch, was weiß ich, Heilung und Seelsorge, was auch immer. Kein Mensch war in der Lage, diesen Menschen zu helfen. Keiner. Die Besessenheit war zu groß. Die Besessenheit war zu stark. Niemand konnte ihn binden. Niemand konnte ihn bändigen. Das wiederholt sich in diesem Text. Und darum wird uns auch so ausführlich beschrieben. Es wird uns gesagt, wie sehr er besessen war, damit uns deutlich wird, es ist menschlich unmöglich, eine Kontrolle über ihn zu haben. Warum? Um uns den vorzustellen, den Einzigen, der die Vollmacht hat. Oh, Freunde, und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Jetzt kommt einer in einer Vollmacht, der über diese Person Vollmacht hat und Kraft hat, Autorität hat. Er spricht und es wird. Ist das nicht herrlich? Diese extremste Form der Besessenheit kann Jesus nicht widerstehen. Egal wie sehr er besessen war, wie extrem das ist. Jesus kommt und wisst ihr, was passiert? Eine erstaunliche Reaktion. Jesus kommt, was macht dieser Mann? Er läuft zu ihm hin. Das ist ja merkwürdig. Lesen wir ab Vers 6. Und als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Er lief zu Jesus und wirft sich vor seine Füße. Warum? Lest mal mit mir, warum? Und er schrie, warum schreit er? Weil er Angst hat. Warum hat er Angst? Weil er weiß, wer Jesus ist. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Was wusste der Dämon, wer das ist? Er kannte Jesus. Und er wusste, hier ist der Sohn Gottes. Hier ist der Sohn des Höchsten. Hier ist der Gott selbst. Ich finde es erstaunlich, dass er hinläuft, nicht wegläuft, hinläuft und sich aber in dieser Haltung, überlegt mal, manche Menschen tun es nicht, in welcher Haltung kamen die schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus? Aber schaut euch mal diesen Besessenen an, er kommt und wirft sich vor ihm zu Füßen nieder. Das ist tiefe Unterwerfung. Das ist Unterwerfung. Er unterwirft sich, unter wen? Unter Jesus. Und die Jünger stehen da und können es nicht fassen. Wieso kommt dieser hierher? Wahrscheinlich als er da schreiend vom Berg runterrollte, schier, haben sie Panik gekriegt. Und der kommt und das, was er tut, er frisst sie nicht auf, er tötet sie nicht. Er wirft sich Jesus zu den Füßen. Was für ein Schauspiel. Das Tragische ist aber, und das will ich nur kurz erwähnen, das Tragische ist, dass es keinen Dämon rettet. Das heißt, die Dämonen wissen und sie kennen und sie fürchten. Aber dadurch werden sie nicht gerettet. Wie tragisch ist es, dass wir, wenn wir nicht so eine tiefe Erkenntnis haben, nicht so eine Furcht haben, und obwohl wir gerettet werden können und sollen, es ausschlagen. Das ist tragisch, das ist sehr tragisch. Ein zweiter Gedanke. Es ist kein Kampf auf Augenhöhe. Ich möchte euch das deutlich machen. Es ist nicht, Jesus kam in diese Welt und musste mit dem Teufel kämpfen und wir haben keine Ahnung, wie der Ausgang ist. Oh, hoffentlich gewinnt Jesus. Hoffentlich schafft er, die Dämonen zu binden. Hoffentlich kann er den überwinden. Hoffentlich kann er den heilen. Hoffentlich kann er helfen. Oh Jesus, ich hoffe, dass du es tun kannst. Ich weiß es nicht. Das ist es nicht. Es ist kein Kampf auf gleicher Augenhöhe. Sondern guckt euch mal das an. Er kommt zu ihm und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist ein komischer Ausdruck, oder? Der sagt, warum bist du schon da? In Matthäus Kapitel 8, Vers 29 heißt es, was habe ich mit dir zu schaffen vor der Zeit? Das, was er damit sagt, Jesus, ist jetzt schon Zeit? Oh, ist die Zeit schon rum, dass du kommst und dein Reich aufrichtest und uns bindest? Ist es jetzt schon so weit? Bitte, hör auf, quäl mich jetzt nicht. Ist es jetzt wirklich so weit? Jesus sagt, ja. Der Dämon weiß, er hat nicht viel Zeit gehabt und er findet sich wieder und nicht nur einer. Die Zeit ist rum. Denn sieh, das Reich Gottes ist vor der Tür. Die Zeit ist rum. Jetzt kommt einer, erinnert ihr euch, als wir Markus Kapitel 3 durchgearbeitet haben, wo Jesus vorgeworfen ist, dass er die Dämonen mit dem Beelzebul austreibt. Was hat Jesus gesagt? Wenn aber ich komme und den Starken binde, so ist das Reich Gottes mitten unter euch. Wenn ich durch den Finger Gottes den Starken binde, so ist das Reich Gottes doch mitten unter euch. Wisst ihr, dass wir hier eine Beweisführung davon haben? Hier wird uns etwas gezeigt, dass Jesus gekommen ist und den Starken gebunden hat. Denn hier beginnt nicht die Dämonen mit Jesus zu kämpfen und es steht ein Kampf, sondern er liegt zu Füßen Jesu. Und er bittet, er fleht und sagt, quäle mich bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Schick mich nicht weg. Mach mit uns das nicht. Das ist nicht, lass uns kämpfen. Das ist, oh, was, es ist jetzt schon Zeit. Oh Mann, das war's. Die Dämonen wissen, es war's. Und sie fürchten und schreien. Nur wir wissen es nicht. Und geben den Dämonen und den Teufeln mehr Ehre, als ihnen gebührt. Mehr Macht und Herrlichkeit. Schieben alles denen zu und gucken nicht auf den Herrn der Herren, der mächtig ist. Sie sind erschrocken, dass die Zeit abgelaufen ist. Wie meine gleich auch. Aber mittlerweile ist es kein Erschrecken, sondern Bedauern. Schaut mal, ich möchte auf euch auf etwas hinweisen. Sagen die Dämonen, also gut, wenn wir in diesen Menschen nicht bleiben können, dann gehen wir woanders hin. Sagen sie, ja, wir haben halt Lust, in die Schweine hineinzufahren. Schaut mal, was passiert. Ich möchte euch vorlesen, ab Vers 9. Und er fragt ihn, was ist dein Name? Und spricht zu ihm, Legion ist mein Name. Dann Vers 10. Und er bat ihn sehr, dass er sich nicht aus der Gegend fortschickte. Und dann heißt es Vers 12. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine. Seht ihr, worauf ich hinaus möchte? Sie sagen, dürfen wir bitte? Und nicht, wir machen halt, was wir wollen. Sondern, Jesus, wäre das okay, wenn wir hier bleiben würden? Jesus, wäre das okay, wenn wir die Schweine bewohnen würden? Wenn Jesus sagt nein, dann sagen wir, machen wir halt trotzdem. Versteht ihr, was jetzt hier passiert in diesem Text? Hier wird uns vor Augen geführt, was Jesus für eine Vollmacht hat. Wer er ist. Er ist der Schöpfer. Er spricht und die Dämonen müssen gehorchen. Wenn er nein sagt, ist es nein. Wenn er ja sagt, ist es ja. Er ist der Schöpfer, der Regent, der Herrscher. Und nicht mal gucken, wie es wird. Oh, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Jetzt ist eine merkwürdige Frage. Es sind ein Haufen merkwürdige Dinge, die in diesem... Jetzt ist eine merkwürdige Frage. Jesus fragt, was ist dein Name? Warum fragt er nach seinem Namen? Jesus weiß doch, was der Name ist. Muss er ihn fragen? Warum fragt er nach dem Namen? Er fragt nach dem Namen, um zu zeigen, wie groß diese Besessenheit ist. Alles in diesem Abschnitt führt dahin, zu zeigen, wie groß die Besessenheit ist. Jesus weiß, was für eine Besessenheit hier vorfindet. Und er sagt, wie ist dein Name? Und die Jünger stehen dabei. Und auf einmal antwortet der Dämon und er sagt nicht, mein Name ist XY, sondern mein Name ist Legion. Warum? Legion bedeutet, wir sind viele. Und jetzt wird es extrem. Er sagt, wir sind viele. Wisst ihr, wie viele? Ich sage mindestens 2000. Möglich 6000. Denn die Legion ist die Bezeichnung für eine römische Soldateneinheit und sie kannte einen Umfang von 6000 Mann bedeuten. Ich glaube, das sind mindestens 2000. Warum 2000? Weil es dann 2000 Schweine waren, die dann in den Abgrund stürzten. Als Jesus erlaubte, in die Schweine zu fahren, suchte sich jeder Dämon ein Schwein aus. Was für ein gutes Bild. Ja. Und ab in die Schweine. Das heißt, da stand ein Schwein da, gerade gut gegangen. Sie waren so viele, dass jedes der 2000 Schweine einen Dämon abbekam. Jetzt gehen wir zurück, überlegt mal, wie stark muss diese Besessenheit sein, wenn ein Mensch von mindestens 2000 Dämonen besessen war. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Dämon reicht, zwei ist viel, drei ist hier unmöglich, mindestens 2000. Und jetzt könnt ihr verstehen, warum er in der Kraft war, in der Macht war, Ketten zu zerreißen. Versteht ihr, warum er sich umbringen wollte ständig? Nein, ihr versteht es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das übersteigt uns Verstand, dass 2000 Dämonen in einem Menschen wohnen können. Und diesen Menschen beherrschen, allein der permanente schizophrene Kampf zwischen der eine Dämon will das, der andere Dämon will das. Kein Wunder, dass er durchdreht. Warum? Warum fragt Jesus nach seinem Namen? Sagt, Jünger, soll ich euch zeigen, wie sehr diese Besessenheit ist? Er fragt nach dem Namen, um es nochmal klar zu machen, wie sehr dieser Mensch besessen ist. Und dann kommt das nächste Merkwürdige, eine erstaunliche Bitte. Sie bitten und sagen, oh, lass uns nicht aus dieser Gegend gehen. Interessant. Sie sagen so, oh Jesus, bitte schick uns nicht weg. Ich möchte euch auf ein, zwei Details aufmerksam machen. Warum? Erstens, es war Heidenland. Es war Land der Nationen, Heidenland. Götzendienst pur, falsche Religionen pur, Kulte und all das, Gegenstand der Verehrung dieser Menschen, darf ich so sagen, die Dämonen hatten leichtes Spiel mit den Menschen gehabt, sie in Besitz zu ergreifen. Sie haben ein Land vorgefunden da, wo die Menschen offen waren für all das. Also würden sie aus dem herausfahren, haben sie schnell ein Opfer gefunden, das wiederum in Götzendienst und in Kulten all diesen lebt. Lass uns da bleiben, wo wir ein gutes Arbeitsfeld haben. Bitte, Jesus, lass uns hier bei den Heiden bleiben. Bitte, bitte, bitte. Das ist einfacher für uns. Der erste Gedanke, die Dämonen sind ortsgebunden. Die sind nicht allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Er ist nicht Gott. Die Dämonen sind nicht Gott. Auch wenn das gefallene Engel, Geister sind, sie sind nicht Gott, sie sind nicht allgegenwärtig. Und sie wollen an einem Ort bleiben. Und dieser Ort bei denen, die den Teufel lieben, die sich selbst lieben, die das Fleisch lieben, die Sünde lieben, lass uns bitte da bleiben. Da wollen wir sein. Das ist gut für uns. Und als sie merken, dass Jesus das ihnen nicht erlaubt, suchen sie einen Ausweg und sagen, oh, lass uns in diese Schweine fahren. Warum? Weil die Dämonen nicht nur ortsgebunden sind, sondern weil die Dämonen auch einen Körper brauchen, um sich in dieser Welt zu manifestieren. Sie sind Geister und Anteil in dieser Welt zu haben, brauchen sie Leiber. Sie brauchen Lebewesen, durch sie sich in dieser Welt manifestieren können, Anteil haben können an dieser Welt. Also holen sie sich Menschen oder eben Tiere. Sie bringen Menschen unter die Herrschaft, damit sie ihre Bosheit und ihre Abgrundivität in dieser Welt ausleben können. Bringen sie Menschen unter ihre Herrschaft. Sie brauchen Leiber, sie brauchen Menschen. Sie haben keine Leiber, sie sind keine Menschen. So Anteil an dieser Welt zu haben, um diese Welt zu beherrschen, bringen sie Menschen unter ihre Herrschaft. Und das ist eine extreme Beherrschung. 2000 Mann, mindestens in einem Mann. Das ist eine extreme Beherrschung. Erstaunlich, das Nächste, nur erstaunlich ist in diesem Text. Jesus erlaubt es. Jesus sagt, okay, ab in die Schweine. Als er es erlaubt, da geht es, nicht vorher, als Jesus es erlaubt. Da habe ich mich gefragt, warum erlaubt er es, gell? Ich glaube, weil Jesus wusste, was gleich passiert. Nämlich die Schweine halten es nicht aus, die begehen einen kollektiven Selbstmord. Das machen die. Die Schweine drehen durch, weil sie keinen Verstand haben. Sie halten es nicht aus. Sie stürzen ins Wasser und sie sterben. Sie sterben. Warum? Auch das? Warum erlaubt Jesus das? Wiederum zu zeigen, wie viele Dämonen in dem Menschen waren. Das heißt, es war eine große Herde. Über 2000 Schweine. Das waren halt die Viehzucht da. Jetzt noch nichts Schlimmes, Unreines. Es waren halt die Herde für die McDonald's-Dinger. Ja. So, und sie waren da. Und die Dämonen gucken sich um. Und denken, das wird knapp. Die Zeit ist rum. Mann, Jesus, Schweine. Okay, Schweine. Lass uns in die Schweine fahren. Jesus sieht 2000 Schweine. Okay, geht. Und die Jünger stehen da und sehen, wie 2000 Schweine wild werden. Und die Jünger stehen und sagen, oh, so viele Dämonen in einem Menschen. Und sie flehen Jesus an, sie knien vor Jesus, die sagen, du bist der Sohn des Höchsten, du bist der Sohn Gottes. Und sie beten Jesus, bitte, bitte dürfen wir. Und die Jünger stehen da und denken, was ist das für ein Mensch? Jetzt staunen sie nicht nur darüber, dass er Wind und Wellen beherrscht, die staunen darüber, dass er Dämonen, die Vollmacht über die Dämonen hat. Nicht nur über diese Schöpfung, auch über die sichtbare, auch über die unsichtbare Schöpfung. Er ist der Herr. Was für eine Lektion erlebten sie, oder? Was für eine Vertiefung ihres bisherigen Erfahrens. Jesus spricht, die Dämonen fahren aus. Jetzt sehen sie in einer Weise, wo sie später übrigens selbst erleben werden, als sie dann ausgesandt werden und die Dämonen gehen, die flippen schier aus. Was für ein Herr, was für ein mächtiger Herr. Wer ist Jesus? Er ist gekommen und ist Mensch geworden. Warum? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Warum? Um uns aus seiner Finsternis, uns aus diesem Gefängnis, aus dem Gefängnis, wo wir rastlos sind, wo wir in ständiger Unruhe leben, wo wir nie zur Ruhe kommen, in dem wir isoliert werden, in die Ferne getrieben werden, weg von Gott, weg von Menschen, weg von der Gemeinde, weg von Gläubigen. aus dem Gefängnis, wo wir ständig Angst und Panik haben, Kontrollverlust haben, aus dem Gefängnis der Selbstzerstörung, wo wir durch das, was wir tun, permanent uns selbst richten und vernichten und uns des Lebens berauben. Jesus ist gekommen, um dich aus diesem Gefängnis zu holen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du weißt, dass er dich daraus gerettet hat, ist es nicht ein herrlicher Anlass, ihn zu preisen und zu danken für seine Herrlichkeit und Größe? Dass er mächtig war, dich aus deinem Gefängnis und aus dieser Knechtschaft herauszuholen. Aber wenn du denkst, aber ich bin nicht frei, ich habe permanent Panik, ich habe permanent Angst, ich bin isoliert, ich bin nie zur Ruhe gekommen, nie zur wahren Ruhe und permanent lebe ich in einem Leben, das mein Leben selbst zu zerstören vermag. Wenn Jesus diesen Mann befreien konnte, was glaubst du, vermag er dein Leben auch zu befreien? Wenn er jemanden, der 2000 Dämonen hatte, befiehlt, geht und sie müssen gehen, vermag er nicht Vollmacht zu haben mit deinem Leben? Ich bin davon fest überzeugt. Weißt du, was du tun musst? Das tun, was dieser Besessene tat. Hingehen und sich vor seine Füße niederwerfen. Und bitten. Bitten. Befreie. Rette, Jesus. Rette mich. Die Auswirkungen, die Folgen sind gigantisch. Es gibt zwei, ich predige heute nicht mehr darüber. Es sind zwei Auswirkungen. Die erste ist erschreckend erstaunlich. Das ist eine Ablehnung. Obwohl sie all das gesehen haben, wollen sie, dass Jesus geht. Die andere ist eine tiefe Sehnsucht, und darüber freue ich mich, nächsten Sonntag zu predigen, wie dieser besessene Mann, mit der 2000 Dämonen hatte, seelenruhig da sitzt und sagt, ich würde gern bei dir bleiben. Oh, kann ich bei dir bleiben? Ich will nirgendwo anders sein, nur bei dir, Jesus. Und Jesus sagt, nö. Mann, das ist doch unfair. Warum? Warum darf er nicht bleiben? Das ist eine der, das hat was mit dem großen Missionsbefehl zu tun, so viel will ich euch sagen. Wir wollen darüber nachdenken, was es diese zwei Reaktionen auf sich haben und welche Folgen es für unser Leben hat, wenn wir Jesus begegnet haben. Ich möchte beten. Mir bleibt, Herr, nur eins, dich zu loben und zu preisen für das, was du bist. Für all deine Allmacht und Herrlichkeit. Und dass du der Einzige bist, der würdig ist. Der würdig ist, das Buch zu nehmen und 7 Siegel zu brechen und den Ratschluss Gottes auszuführen, den Feind zu vernichten, ihm zu gebieten und aus Finsternis Licht zu schaffen, neues Leben zu geben, ewige Ruhe zu geben, ewigen Frieden zu geben. Herr, und ein Leben und nicht Selbstvernichtung. Du vermagst uns da hinaus zu führen und du tatst es auch. Und darum will ich dich preisen. Preisen für mein Leben und für jedes Leben, das daran glauben kann. Jesus, aber wenn heute einer da ist, der das verstandesmäßig alles bejaht und vielleicht sogar eine Sehnsucht danach hat, aber merkt, er ist gefangen unter dem Fürsten der Macht der Luft, erweise deine göttliche Kraft an seinem Leben und überführe ihn davon und führe hinaus diesem Kerker, zerreiß die Ketten, Herr. Die Bibel sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Es vermag zu retten, zu zersprengen, zu zerreißen die Macht der Finsternis. Es ist das Evangelium von Jesus Christus allein aus Glauben und durch Glauben. Und dieses Evangelium vermagst nur du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen zu bestätigen und als wahr und herrlich aufzuleuchten. Und so bitte ich dich, der Herr, für all die, die dieses Licht noch nicht gesehen haben. Herr, überstrahle sie. Amen.